So, ihr Lieben, ich schaue mich mal gerade um. Ich glaube, eine der jüngsten, Annette, deine Tochter, wie, sag's mal mit deinem Namen bitte. Maja. Wie alt bist du? 13, okay, das ist ein gutes Alter. Du darfst, wenn du, sagen wir mal, 90% der Predigt heute verstanden hast, dann darfst du dir nachher von meiner Frau 5 Euro abholen. Ich habe nämlich nichts. Ich bin verheiratet. Also von daher gehst du besser zu meiner Frau. Okay, was uns wirklich frei macht, eine kleine Predigtreihe, wie vorhin schon angedeutet, was uns wirklich frei macht nächste Woche, was uns wirklich hilft und dann, was uns wirklich trägt. Und das ist eine sehr elementare, grundlegende Predigtreihe. Ich stelle in der Seelsorge immer wieder fest, dass es genau an diesen drei Punkten hapert. Dass wir als Christen ganz schnell nicht unbedingt zusammenbrechen, aber doch zusammenzucken, kleingläubig sind in Krisenzeiten, weil wir diese drei Dinge nicht wirklich verinnerlicht haben. Wirkliche Freiheit im Glauben, in Christus, wirkliche Hilfe und wirkliches Tragen, getragen werden durch Gott. Der Apostel Paulus hat den Römerbrief geschrieben, wohl der theologisch wichtigste Brief, den wir in der Bibel haben, sehr grundlegend und er ist nicht leicht zu verstehen, aber es ist extrem wertvoll, ihn zu verstehen und es lohnt sich, ihn zu verstehen. Und er will uns Wahrheiten vermitteln, die die absolute Basis unseres Lebens begründen. Und das mit unglaublich schönen Worten. Wir machen uns jetzt mal an die Arbeit. Es ist nicht so ganz einfach. Ich untergliedere die ersten 17 Verse des 8. Kapitels in 5 Teile. Und wir arbeiten uns jetzt einfach da mal durch. Versucht mitzulesen. Ich habe mich hier entschieden für die Übersetzung Neues Leben. Ihr könnt das auch in eurer Bibel mitlesen oder hinten an der Wand. Aber das ist eben, fällt eben aufgrund der Textlänge doch recht klein auf. Und die unterschiedlichen Punkte werde ich dann nochmal etwas größer an die Wand werfen. Was uns wirklich frei macht, bevor wir den Text lesen, sind wir eigentlich wirklich frei, wenn wir das einfach tun, was wir wollen. Also als junger Mensch habe ich so gedacht, ich mache, was ich will, ich mache mein Ding, ich lasse mir nicht reinreden, schon gar nicht von meinen Eltern und dann bin ich wirklich frei. Und man hat tatsächlich diese Illusion, wenn mir keiner Vorschriften macht, dann bin ich frei. Sind wir frei, weil wir nicht im Knast eingesperrt sind, wie 80.000 Menschen, die jedes Jahr im Knast verbringen, teilweise zumindest. Es ist uns frei, wenn wir so wenig Vorschriften wie möglich haben. Die Bibel sagt, dass zu einer wirklichen Freiheit gehört, dass wir nicht mehr von irgendjemand oder irgendetwas verurteilt werden können. Dass niemand als Richter auftreten kann und kann dir sagen, du das in deinem Leben, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen verurteile ich dich und du kommst zu kurz und du wirst in irgendeiner Form abgestraft. Frei ist, das ist mein erster Punkt, wer nicht verurteilt werden kann. Und jetzt lesen wir die ersten Verse. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes
leiten lassen. Ihr Lieben, für mich als Pastor ein Hammerauftakt. Da steckt so viel drin, über diese Verse könnte man allein 3 Predigten halten. Martin Luther hat hier zum Anfang übersetzt, für die, die zu Jesus Christus gehören, gibt es keine Verdammnis mehr. Was für ein Freigesetztwerden. Keine Verdammnis mehr. Keine Angst vor einem Gericht. Keine Strafe mehr. Wie kann das sein? Schaut in euer Leben und ihr wisst, da stimmt irgendwas nicht. Nicht einmal Gott wird und kann dich verdammen, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Das steht hier in diesem Text. Keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr. Und zu ihm zu gehören, wenn du zu Jesus gehörst, habe ich gesagt, dann gibt es keine Verdammnis mehr. Aber zu Christus zu gehören, bedeutet eben nicht, ein bisschen an Jesus zu glauben. Das ist der Normalzustand der allermeisten Menschen, die sich noch mit der christlichen Religion in unserem Land beschäftigen, irgendwie verbunden zu sein mit christlichen Werten oder mit der Kirche. Du bist wirklich frei, wenn dich niemand mehr verurteilt. Und das, obwohl wir wissen, was wir noch auf dem Kerbholz haben können. Es gibt natürlich auch Christen, die das verdrängen und meinen, sie wären schon Heilige. Aber das sind wir nicht, noch nicht. Wenn wir überlegen, was wir noch Grottenschlechtes denken können über andere Menschen, vielleicht sagen wir es auch nicht, sondern wir denken es nur zwischen den Zeilen oder wir denken uns dabei etwas. Vielleicht weißt du gar nicht, wovon ich spreche. Dann erinnere dich bitte an, wenn du verheiratet bist, an den letzten heftigen Ehestreit. Was geht da nicht alles ab? Nicht nur an Fakten, an Emotionen. Was kommt, was kocht da in einem hoch? Bis zu dem Gedanken, ich habe keinen Bock mehr, ich werde meine Ehe beenden, ich suche mir einen anderen oder eine andere. Das solltest du immer wieder auffrischen. Oder denke an den Ärger mit deinem Chef, den letzten großen Ärger. Was hat da nicht alles in deinem Kopf rumort? Was sind da nicht Dinge, die wahrlich nicht Christus entsprechen? Oder denke an jemand aus deiner buckligen Verwandtschaft, der dir das Leben schwer macht, der dich nicht akzeptiert als Christ und was es auch immer ist. Also wir sind keine Heiligen. Und dennoch steht hier dieser großartige Satz, dass dich niemand mehr verurteilen kann, wenn du Jesus gehörst. Das macht frei und das nimmt die Angst. Und warum ist das so, dass wir nicht mehr verurteilt werden können? Paulus schreibt, Gott hat dich durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, seit du dich bewusst zu Christus bekehrt hast und durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Er hat uns also klar geschrieben, deine Sünde verdammt dich. Dein Gewissen klagt dich an, wenn du Fehler machst. Und du weißt auch, dass das der Grund ist, dass du sterben musst, weil wir sündigen, weil wir immer noch Dinge tun, die Gott nicht gefallen und uns von Gott trennen. So ist es immer gewesen. Ich sündige, ich tue etwas Falsches und fühle mich schlecht. Mein Gewissen verurteilt mich für das, was ich getan habe und ich weiß es auch. Und selbst wenn ich Atheist bin, kenne ich dieses Schema. Und selbst ein Atheist weiß, was verkehrt ist und was nicht verkehrt ist. Und er wird dadurch ein Gewissen haben, das ihn anklagt. Und er weiß auch genau, auch ein Atheist weiß, dass es eine höhere Instanz gibt, die ihn dafür eines Tages bestrafen kann und wird. Denken wir nur an die 10 Gebote, die Gott uns gegeben hat, die werden hier das Gesetz genannt. Ja, ein Teil des Gesetzes sind die 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen oder lügen. Also gute Gesetze. Aber Paulus schreibt, das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Martin Luther hat das Wort oder die Umschreibung menschliche Natur einfach mit Fleisch übersetzt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil das Fleisch ihm widerstand. Das heißt, Gott hat klare Anordnungen gegeben. Gott hat ganz deutlich gesagt, was Sache ist. Und wir schaffen es nicht, es hinzubekommen. Jeder weiß, dass es nicht richtig ist, in die Ehe eines anderen einzubrechen, jemanden die Frau oder den Mann wegzunehmen. Aber der Mensch kriegt es nicht hin. Er ist ein lupenreiner Heuchler. Und selbst Christen, die sich in einen anderen verlieben, der verheiratet ist, können sich dann selbst einreden, aber das muss doch Gott sein, der mir diese wunderbaren Gefühle für den verheirateten Mann gegeben hat. Falsch, Lüge. Und so brechen Menschen tausendfach in andere Ehen ein. Und das ist schlimm, nicht nur für die Ehen, auch für die Kinder. Niemand will, dass ein anderer schlecht hinter meinem Rücken über mich redet. Das ist ätzend, das ist verletzend. Und doch geschieht es am laufenden Band. Und wo geschieht es? Ja, hier geschieht es, unter uns auch, unter Christen, unter Nichtchristen und Christen. Spielt gar keine Rolle. Wir wissen das. Wir möchten das nicht, dass man schlecht oder schon überhaupt hinter unserem Rücken redet. Und dennoch übertreten wir selbst laufend das Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht hinter dem Rücken reden. Aber, ihr Lieben, wieso gibt es dann für Christen keine Verurteilung mehr, wenn wir es doch nie ganz hinkriegen mit Gottes Geboten? Dazu schreibt Paulus, deshalb, ich betone nochmal, deshalb, weil wir es nicht hinkriegen, genau deshalb, sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Er hat nie schlecht hinterm Rücken geredet. Er hat nicht die Ehe gebrochen. Er hat alle 10 Gebote gehalten. Der Einzige, der das geschafft hat auf dieser Erde. Gott zerstörte damit die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Also Jesus stirbt für uns, für all das, was wir nicht hinkriegen, und er zerstört damit die Herrschaft der Sünde über uns. Damit fängt Christsein, ihr Lieben, an, dass ich kapiere, ich krieg es nicht hin. Und ein anderer, nämlich Jesus, hat es hingekriegt. Er blieb ohne Sünde. Jesus kam zu uns als wirklicher Mensch, lebte ohne eigene Sünde und er bezahlt dafür, dass wir es nicht hinkriegen. Das ist Gottes Plan. Er schaut in unser Leben und er sieht die tausend Dinge, die wir nicht hinkriegen und auch nicht hinkriegen werden auf dieser Erde. Und weil dann durch Jesus unsere offene Schuldrechnung bezahlt ist, kann die Sünde nicht mehr über uns herrschen. Ich betone das, hört genau hin, das sind extrem wichtige Worte. Die Sünde ist da. Das Übertreten der Gebote, das ist Fakt. Aber die Sünde kann über jemand, der Jesus Christus gehört, nicht mehr herrschen. Sie kann ihn nicht mehr beherrschen. Die Herrschaft der Sünde ist zerstört. Das heißt, du kannst sündigen, aber du musst nicht mehr sündigen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Niemand zwingt dich mehr dazu. Die Sünde zwingt dich nicht. Das Fleisch, deine menschliche Natur, hat nicht mehr die Macht, dich zu zwingen, die Ehe zu brechen, zu stehlen, zu lügen. Du musst nicht mehr sündigen. Du kannst Nein sagen, wenn eine fremde Frau auf deiner Bettkante sitzt. Siehe Josef im Alten Testament. Du musst nicht mehr aggressiv ausrasten und anschließend sagen, so bin ich nun mal. Du musst mich so nehmen, wie ich bin. Nein, nein, nein. Du musst es nicht mehr. Niemand zwingt dich auszurasten. Niemand kann dich dazu zwingen, es sei denn, du willst das. Und du pfeifst dabei auch auf Gott. Was für eine Freiheit, ihr Lieben, haben wir geschenkt bekommen. Ich muss nicht mehr geizig sein. Ich muss nicht mehr lügen oder stehlen oder neidisch sein. Ich muss das nicht. Wie viele Christen haben mit Neid zu kämpfen, vergleichen sich permanent mit anderen. Natürlich immer mit denen, die in ihren Augen besser dastehen. Aber du musst nicht neidisch sein. Du kannst die Herrschaft der Sünde brechen, weil Christus das getan hat. Du kannst sagen, ich will das nicht. Im Namen Jesu, ich möchte mit dem zufrieden sein, was du mir schenkst an Gaben und Fähigkeiten und an materiellen Werten. Da kann ich nur sagen, danke Jesus, ich muss nicht mehr. Da ist keine Fremdbestimmung mehr in meinem Leben. Und wenn ich etwas falsch mache, dann habe ich das hundertprozentig selbst zu verantworten. Und ich kann es schon gar nicht Gott in die Schuhe schieben. Ich kann nur sagen, danke. Ein zweiter Gedanke, frei ist, wer Gott gefällt. Frei ist, wer Gott gefällt. Unser Text endet mit dieser Aussage, daher kommt das Thema Gott, wer von der menschlichen Natur beherrscht wird, wird Gott niemals gefallen. Also umgekehrt, frei ist, wer Gott gefällt. Lesen wir ab Vers 5. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr Lieben, auch hier zur Ergänzung noch einmal Martin Luther, seine Übersetzung. Er nennt eben die menschliche Natur Fleisch. Und das, was wir von uns, unserer Natur mitbekommen haben, steht grundsätzlich dem Willen und dem Wesen Gottes feindlich gegenüber. Von Natur aus wollen wir nicht, was Gott will. Darum hat Jesus uns im Vaterunser gelehrt, möglichst über die Jahrtausende und möglichst oft zu beten, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Unterschied zwischen jemand, der sagt, mein Wille soll geschehen, und das sind mit Sicherheit die meisten Menschen auf der Erde, aber jetzt beten wir, dein Wille soll geschehen. Und ich hoffe, das ist dann auch so. Und dazu, dass Gottes Wille geschieht, brauchen wir die Leitung durch den Heiligen Geist. Man könnte geradezu sagen, entweder oder. Wenn du den Geist nicht empfangen hast, den Geist Gottes, wirst du permanent von deinen selbstsüchtigen Wünschen bestimmt und du kannst nicht anders, weil du fremdbestimmt bist. Es müssen die neuesten Klamotten sein. Pubertätzeit, kann ich mich noch gut dran erinnern. Nein, ich bin nicht zufrieden mit irgendwelchen Turnschuhen. Es müssen die 100 Euro teuren modisch angesagten Sportschuhe sein, sonst gehen die Wallungen hoch und der Kampf in der Familie kocht auch, ob wir uns das leisten können als Eltern oder nicht. Das dicke Auto muss sein, auch wenn ich mich dafür verschulde. Ein Drittel aller Ehepaare, die heiraten, verschulden sich mit Datum ihrer Hochzeit schon so hoch, dass sie bei der Schuldnerberatung landen. Die starten gleich mit einem riesen Schuldenberg. Ja, das muss man haben. Paulus nennt noch in Galater 5 weitere selbstsüchtige Dinge, die uns fremd bestimmen und unser Leben kaputt machen können. Pornografie, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Esoterik, Zauberei, Feindschaften in Familie und Gemeinde, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, Neid auf andere Menschen, Saufgelage und so weiter. Und er schreibt im Vers 6, wenn du dich so von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Das heißt, du kannst so niemals in das Reich Gottes kommen. Also entweder oder. Und Vers 8, deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Also wirklich frei ist der Mensch nur, wenn er Gott gefällt. Und wie können wir wissen, dass Gott an uns Freude hat? Dass wir ihm gefallen, du ihm gefällst, 6b. Denn wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Also nur wenn du den Heiligen Geist empfängst, kannst du ein Leben führen, das das Wort Leben auch ausfüllt und es überhaupt verdient. Dann lebst du wirklich, wenn du den Geist Gottes hast. Dann wirst du nicht mehr selbstsüchtig sein wollen. Dann wirst du nicht mehr auf Kosten anderer leben wollen. Du kannst das noch, aber du willst es nicht mehr. Sondern mit Gott in Harmonie leben und mit deinen Mitmenschen in Frieden leben. Hast du Frieden mit Gott? Ohne Wenn und Aber? Und hat Gott Frieden mit dir geschaffen? Und hast du Frieden mit deinen Mitmenschen? Ich schätze, dass es keine 20% wiedergeborener Christen gibt, die ihren Frieden mit Gott gefunden haben und auch ihren Frieden mit Mitmenschen, mit ihren Mitmenschen. Und das kann durchaus einseitig sein, dass jemand mit mir den Frieden nicht will. Das ist so, das kann passieren. Aber ich will meinen Frieden mit meinen Mitmenschen haben. Ich habe mich dazu entschieden. Dann bist du wirklich frei, wenn du Frieden hast mit Gott und mit deinen Mitmenschen. Drittens, frei ist, wer ewig zu Christus gehört. Wer ewig zu Christus gehört. Wieder ein Textabschnitt. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist wieder lebendig machen, der in euch lebt. Paulus sagt hier von den ersten Christen in Rom, ihr werdet nicht mehr beherrscht von der sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes. Das ist ganz entscheidend. Also niemals wird das jemand sagen können, ich werde vom Heiligen Geist beherrscht, wenn er nicht zu Christus gehört. Nein, wenn er nicht Christus gehört. Glauben bedeutet, ich gehöre jetzt einem anderen. Ich gehöre Jesus Christus. Und dann will Gott uns durch diesen seinen Geist die Leitung in unserem Leben übernehmen. Und er möchte uns jeden Tag 24 Stunden lang führen und leiten. Die Tatsache, dass Gottes Geist in einem Christen lebt, macht ihn überhaupt erst zu einem Christen. Und darum nennt Paulus hier den Maßstab für ein echtes Christsein. Er sagt, wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Also müssen wir die Frage klären, habe ich denn den Heiligen Geist? Wenn ich jetzt fragen würde, bist du dir hundertprozentig sicher, dass der Geist Gottes in dir wohnt? Dann würden einige Hände schnell hochgehen und viele nur zögerlich und einige gar nicht. Ohne den Geist Gottes sind wir vielleicht noch dem Namen nach Christen, weil wir ja in einem sogenannten christlichen Land leben. Aber in Wirklichkeit gehören wir nach diesem Wort nicht zu ihm. Wir sind mit dem Geist, durch den Geist Gottes untrennbar mit Jesus Christus verbunden. Und dieser Geist macht uns lebendig und durch ihn empfangen wir das Leben und wir dürfen ewig leben. Warum? Weil Jesus alles weggenommen hat. Durch seinen Tod am Kreuz, was uns von Gott trennt, weil wir gerecht, von Gott gerecht gesprochen wurden. Weil Gott das Opfer seines Sohnes 100% anerkennt und sagt, jawohl, er ist für die Menschheit gestorben. Er sagt, mein Sohn, sagt Gott, ist für Hilmar Schulze am Kreuz gestorben. Das reicht. Und dafür darf er frei ausgehen. Ein Geschenk. Er, Hilmar, darf frei ausgehen, weil das Opfer Jesu angenommen wurde von Gott. Und jetzt argumentiert Paulus wieder ganz logisch und auch theologisch indem er sagt, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das, ihr Lieben, hat weitreichende Folgen, weil wir denselben Geist empfangen haben, der in Jesus gelebt hat. Werden wir auch ihm in die Auferstehung folgen, so wie Jesus auferweckt wurde und ewig leben. Zwar muss der Körper noch sterben, weil alle Menschen in Sünde gefallen sind, aber wir werden auferstehen und leben. Christsein bedeutet, jetzt nochmal genau hinhören, ich habe eine klare Auferstehungshoffnung. Nein, noch mehr, ich habe eine klare Auferstehungsgewissheit. Wir werden nicht nur symbolisch auferstehen, sondern unsere Körper werden eines Tages auferstehen aus unserem Körper, auch wenn sie vermodert sind oder verbrannt wurden oder wie auch immer. Da wird wie aus einem Auferstehungskeim, 1. Korinther 15 spricht davon, wird Gott mit einem Wiedererkennungswert uns einen Auferstehungsleib geben. Und deswegen werden wir uns auch im Himmel wiedersehen und wiedererkennen. So wie auf dem Berg der Verklärung die Jünger schon den Elia und den Mose erkannten. Ohne den Geist Gottes, ein letztes oder ein erstes Fazit, gibt es kein Christsein. Und ohne den Geist Gottes gibt es kein ewiges Leben. Und deshalb ist ein Mensch ohne Christus und ohne seinen Geist nicht wirklich frei. Warum? Er wird immer, und jetzt sind wir wieder in Corona-Zeiten, er wird immer in Angst und Verdrängung vor dem Tod leben. Er ist nicht wirklich frei. Er wird nie sicher sein, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Schaut die Todesanzeigen an. Nur ganz, 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 ganz wenige drücken in ihren Todesanzeigen eine Auferstehungshoffnung auf. Das meiste ist ein lyrisches Umschreiben dessen, was man nicht weiß. Er wird immer ohne Christus und ohne seinen Geist in Furcht leben, auch in Furcht vor Krankheiten leben. Er wird nie geborgen und frei mit Jesus leben können, weil er immer Unsicherheiten hat. Wenn er nie an einem Punkt kommt und sagt, hier stehe ich und kann nicht anders, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus konnte das sagen. Der Mensch ohne den Geist Gottes ahnt und hofft, und wünscht sich Sicherheiten, aber er hat keine. Gehörst du schon zu Christus? Dann hat für dich das ewige Leben schon begonnen. Und alle Unsicherheiten, die das betrifft, sind weg, weil sein Wort an dieser Stelle so deutlich ist. Ein vierter Punkt: Frei ist, wer weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Hatten wir schon. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ihr Lieben, zunächst einmal steht hier kurz zusammengefasst, wer umkehrt, wer sich abwendet von seinem alten Leben und sich Christus zuwendet und dem neuen Leben sich zuwendet, der wird leben. Also es geht um eine bewusste Metanoia, eine Buße, eine Umkehr, ein Abwenden von dem, was ich plötzlich durch den Geist Gottes als falsch erkenne. Damit beginnt unser Christsein. Und dann bestimmt Gott unser Herz und leitet uns durch den Heiligen Geist. Und da schreibt Paulus, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Hier wird etwas zurechtgerückt, was in unseren Kirchen und Gemeinden staccato-artig wiederholt wird, obwohl es falsch ist, nämlich wir sind doch alle Kinder Gottes. Und dann sitzen die Zuhörer da und sagen, ja schön, du erzählst da ständig, wir sind Kinder Gottes, aber der Mensch kann das nicht verstehen. Er kann es nicht begreifen. Er fühlt sich gar nicht als Kind Gottes. Gott ist immer noch fern. Er hat gar keinen Draht zu ihm. Und er wird immer Kind Gottes genannt. Aber ohne dieses Erleben, ohne die Emotionen, ohne das Wirken des Heiligen Geistes kann er das nicht verstehen. Und deswegen ist das falsch. Und ich denke, richtig ist Folgendes. Wir sind alle von Gott geliebt, alle Menschen, die auf dieser Erde leben. Wir sind alle von Gott gewollt, Wille Gottes, Gott will, dass wir leben und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber ein Kind Gottes sind wir erst dann, wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, wenn er uns leiten kann, wenn er zu uns reden kann, wenn er uns seinen Willen deutlich macht, indem wir Predigten hören, indem wir das Wort Gottes lesen, indem wir mit ihm reden, beten. Und Paulus erinnert die Gemeinde in Rom daran, dass sie Kinder Gottes sind. Er schreibt ihnen das nochmal ausdrücklich. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater nennen. Ihr Lieben, Kinder sind keine Sklaven. Und doch verhalten sich ganz viele Christen wie Sklaven gegenüber Gott, auch gegenüber Jesus. Sie sind Söhne und Töchter des Vaters und werden auch so von Gott behandelt. Keine Sklaven, Söhne und Töchter. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter deines Herrn. Das ist eine würdevolle Stellung vor Gott. Ich kann da mit aufrechtem Rückgrat vor Gott stehen. Ich bin ein Sohn, ich bin nicht irgendwer und schon gar kein Angestellter im Hause Gottes. Kinder leben nicht in seinem Haus wie Angestellte, sondern in einem Liebesverhältnis und zugleich in einer würdevollen Unterordnung unter den Willen des Vaters. Wörtlich heißt es hier übrigens, das ist ein ganz berühmtes Wort, wir sind an so eine Stadt angenommen worden. Wir sind adoptiert worden. Das ist ja ein rechtlicher Begriff aus dem römischen Recht, wenn mit Brief und Siegel, wer den Film Ben-Hur kennt, der weiß, wie das abläuft, da wird der Ben-Hur mit Brief und Siegel Sohn des Senators oder des Fürsten und dann ist er das für alle Zeit unabwendbar, nie wieder rückgängig zu machen. Sohn oder Tochter, wirkliche Söhne und Töchter mit allen Rechten und Pflichten. Und deswegen brauchen wir uns nicht vor Gott wie ängstliche Sklaven zu verhalten, aus Furcht vor Strafe. Ganz im Gegenteil, jetzt dürfen wir beten, aber, lieber Vater, eine liebevolle Anrede ist hier gemeint wie Vati oder Papi. Ich habe seit Jahrzehnten ein Riesenproblem damit, wenn wir hören in 1000 Gottesdiensten oder Gesprächen von Kollegen oder egal welcher Couleur, wenn sie immer so Allgemeinbegriffe verwenden, wie Gott oder Herrgott, wenn sie von Gott reden. Warum beten wir nicht Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, aber Papa, ein Sklave hat nicht diesen fremden Gott vor Augen, ein Kind Gottes hat nicht diesen fremden, abgehobenen Gott vor Augen. Ein Sohn spricht in gegenseitiger Liebe mit seinem Vater. Und er macht damit auch deutlich, dass dessen Wille auch sein Wille ist, dass er das akzeptiert. Ja, dass Gott oft so handelt in unserem Leben, dass dir das überhaupt nicht passt und mir auch nicht. Das ist Fakt. Aber wenn ich weiß, ich bin ein Sohn Gottes, dann sage ich, Papa, ich hätte mir jetzt auch lieber ein Porsche gewünscht als einen alten Lada, hat Gott mir mal geschenkt, dann kann ich das auch so sagen. Aber ich akzeptiere, dass mein Papa im Himmel anders entschieden hat. Und ganz, ganz wichtig, ein Kind Gottes wird am Gespräch mit seinem Papa erkannt. Wie redest du mit deinem Vater im Himmel? Wie redest du Gott an? sind wir solche Söhne und Töchter, die liebevoll und würdevoll mit ihrem Vater sprechen, die aber auch zugleich seinen Willen anerkennen, weil er Gott ist, weil er unser Vater ist und uns in diese Liebesbeziehung hineingenommen hat. Paulus schreibt, denn der Geist Gottes selbst bestätigt tief im Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Hat dir der Heilige Geist diese Gewissheit geschenkt, dass du ein Kind Gottes bist, ohne Wenn und Aber? Wenn du dir nicht sicher bist, dann wollen wir dir gerne helfen. Du kannst nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Wir werden miteinander beten, damit du diese Gewissheit erlangst, ich bin Sohn und Tochter des lebendigen Gottes. Natürlich kannst du auch nach dem Gottesdienst mit uns Pastoren telefonieren oder heute anrufen. Heute noch kannst du die Gewissheit haben, dass du ein Kind Gottes bist und bleibst. Wunderbar. Sprich uns an. Über die Homepage findest du alles, was du wissen musst. Lebe nicht einen Tag länger, ohne diese Gewissheit von Gott mit allen Rechten und Pflichten als Sohn oder als Tochter angenommen zu sein. Und ein ganz kurzer Schlussgedanke: Frei ist, wer wirklich reich ist. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit unserem Verstand fassen können, aber so steht es in der Bibel. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Gerade haben wir von diesem Rechtsanspruch der Adoption gelesen. Und jetzt haben wir noch einmal zwei Rechtsansprüche. Wir sind rechtgültige Erben, weil wir ja adoptiert worden sind. Und Gott stellt uns seinem Sohn Jesus Christus gleich. So wie Christus alles erbt, erbst auch du als Tochter und als Sohn. Alles, was Gott gehört, sein Reich, seine Herrlichkeit, aller Segen, den Gott geben kann, gehört seinen Söhnen und Töchtern. Ist das nicht irre? So wie Jesus, genauso dir. Leben wir auf der anderen Seite nicht oft so, als ob wir gar nichts mehr zu erwarten haben von Gott? Ja, wir haben uns bekehrt. Wir sehen zu, dass wir auch mal in die Gemeinde gehen, lesen ab und zu in der Bibel und dann irgendwie sterben wir und dann schlupfen wir in den Himmel hinein und das war's. Gott sagt uns hier, dass all sein Reichtum dir gehört. Bete mal so, als wenn du das verstanden hast. All der Reichtum Gottes gehört dir. Du kannst für andere Menschen beten, ob das ist für Gesundheit, für Geld, für Notsituationen. Sein Reichtum gehört jetzt schon uns. Du bist reich und du wirst ein Erbe antreten, das alle unsere Erwartungen ins Unermessliche übertreffen wird. Dafür, so sagt es unser Text aber auch deutlich, müssen wir die Leiden Christi teilen. 200 Millionen unserer Geschwister auf dieser Welt wissen, wovon Paulus spricht. Wir nicht. Wir wissen das nur theoretisch. 200 Millionen leben unter Bedrückung und Verfolgung. Halten wir fest, du bist ein Sohn und eine Tochter deines Papas im Himmel. Halte durch, wenn deine Ehe schwierig ist. Gib nicht auf. Arbeitet an euren Beziehungen. Tut alles, was in eurer Macht steht. Alle Reichtum, alle Möglichkeiten hat Gott und du bist der Erbe dessen. Du musst dich in den Niederungen wühlen. Haltet durch, wenn ihr Gott in euren Depressionen und körperlichen Leiden, wenn ihr ihn nicht verstehen könnt. Er ist euer Papa. Er will nicht, dass du leidest. und er hat irgendwas damit im Sinn. Vertraue ihm. Halte durch, gib nicht auf. Haltet durch, wenn ihr in der Schule Außenseiter seid, weil ihr euch zu Jesus bekennt. Es lohnt sich. Haltet durch, weil der größte Reichtum dieser Welt und jede Form von Anerkennung durch Menschen eigentlich für Gott nur eine leere Portokasse ist. Ihr habt viel, viel mehr geerbt, als jeder Mensch es auf dieser Erde erreichen könnte, mit der ohne Gott lebt. Haltet auch durch, wenn man uns zu Fundamentalisten erklärt und zu intoleranten Fanatikern, weil wir nicht zu allem Ja und Amen sagen, was es auf dieser Welt gibt und auch im ethischen Bereich gibt. Und vertraue dem Worte Gottes und nicht den Philosophen dieser Welt. Im Hebräerbrief steht, und damit ende ich, ein wunderbarer Satz: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich bin überzeugt, wenn wir das begreifen, was hier in diesen ersten 17 Versen schon steht, dann wissen wir, was uns wirklich frei macht. Dann bin ich nicht mehr ein Sklave, weder ein Sklave der Angst, der Unsicherheit, der Ungewissheit, ob ich Christ bin oder nicht. Ich bin ein Sohn und eine Tochter unseres Papas im Himmel. Und das macht mich frei, das macht mich froh. Und das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen. Herr Jesus, schenke uns dieses feste Erkennen, dass wir untrennbar zu dir gehören und dass du alles, was in unserem Leben geschieht, im Griff hast, dass du niemals wegschaust, dass wir deine geliebten, angenommen, an Sohnesstatt angenommenen Kinder sind. Ich danke dir für dieses Geschenk, danke dir für die Freiheit und ich bitte dich, dass du Glauben schenkst bei einem jeden, der das noch nicht erfahren hat. Und zwar jetzt, hier und heute. Schenke das, erwecke du Menschenherzen, dass sie sich ausstrecken nach dieser tiefen und bleibenden Beziehung zu dir. Amen.